Okay, läuft. Psalm 94. Und Gott hat mir die Woche bei ein paar Sachen die Augen geöffnet, um mich ein bisschen blicken lassen. Das möchte ich gern teilen. In dem Psalm hier geht es um Menschen Gottes, der Gott echt lieb hat. Gottesfürchtig ist, aber halt die Ungerechtigkeit im Gottesvolk sieht und dem das echt zu schaffen macht, ne, dem die Unterdrückung schmerzt, oder das falsche Richten, ne, oder das Zerstören von Dingen, die Gott gemacht hat in den Herzen, ne. Das ist ein Mensch, der gerecht lebt und gerechte Entscheidungen trifft, aber korrigiert wird von denen, die sich gottesfürchtig nennen und doch gottlos denken, gerade in dem Moment. Ne? Und das schmerzt. Und er macht Folgendes: er zieht sich zurück in seine einsame Kammer und schreibt diesen Psalm hier. Betet dieses Gebet. Ne? Und dieses Gebet veröffentlicht er dann, weil sonst wäre es nicht hier drin in der Sammlung. Und die dort sitzen, in der Versammlung dann, wenn das Gebet gebetet wird, die werden sich dann noch angesprochen fühlen, ne, und überführt werden. Und hoffentlich auch dann umkehren oder zu Gott, vielleicht auch Gott suchen in der einsamen Kammer und sagen, okay, wo bin ich in dem Ganzen? Ja. Von daher lass uns mal anfangen. Du Gott der Rache, o Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor und erhebe dich, du Richter der Erde, und gib den Hochmütigen ihren Lohn. Und ja, Gott ist auch ein Gott der Rache. Und ich meine, wir dürfen ihn dank Jesus erleben als Gott der Gnade und des Friedens und der Liebe. Ne? Wie sehr er uns liebt und wie sein Herz schlägt, für uns als Mensch, egal wie hässlich wir uns auch benehmen oder wie selbstsüchtig wir auch sind, ne, dank Jesus kennen wir diesen Blick Gottes, den er hat für uns. Ne, und in Christus sind wir vergeben, ne, und frei und geliebt, stehen nicht mehr unter Zorngericht, ne, sondern sind gerichtet und freigesprochen. Aber trotzdem bleibt es ein Gott, der sich rächt. Und Rache bedeutet so viel, jedenfalls in meiner Definition, wenn ich über das Wort nachdenke, so viel wie Recht sprechen. Wenn da Unrecht ist, und wenn man richtet, dann versucht man, das wieder richtig zu stellen, ne? Und manchmal müssen wir Konsequenzen tragen für Dinge, die wir anderen antun oder uns antun oder was auch immer, ne? Sünde kostet immer was, aber auch, ich sag mal, unsere schlechten Angewohnheiten, ne, hat jeder von uns, auch die beeinflussen unser Umfeld und uns, ne, und nicht immer zum Positiven. Paulus hat gesagt, wir sind in allem frei, aber nicht alles dient halt den Guten. Ne? Wir sind in allem frei, aber nicht alles ist halt nützlich, für uns oder für unsere Nächsten. Ne? Und mit schlechten Angewohnheiten kenne ich mich aus. Da habe ich einige. Die kriege ich nicht los. Die sind einfach da. Viele erkenne ich gar nicht. Wenn man länger in einer Beziehung ist mit einem Menschen, freundschaftlich oder Ehe oder was auch immer, eine Gemeinde, irgendwann nervt der andere mal. Das ist einfach, da kommen wir nicht drum rum. Diese Angewohnheiten oder die bestimmten Punkte, die einen Menschen so speziell machen, gehen einem manchmal tierisch auf den Sack, einfach von anderen, wenn man sich besser und besser kennenlernt. Aber wir haben einen gerechten Gott und was er tut, ist richtig und tut gut. Ne? Und so kommt hier der Psalmist zu Gott, und wir werden das noch erleben dann in den Psalmen, wenn wir durchgehen, ne? Und er ist einfach betrübt und betrübt und traurig und verletzt, von dieser Gottlosigkeit um ihn rum. Ne? Aber er kommt zu Gott und er sagt, ich leg dir das aber in die Hand und lass dich richten, denn du bist Richter. Und ich wurde oft gerichtet und ich habe viel gerichtet. Aber uns fehlt halt dieser Blick in das Herz und in das Denken und in unseren Nächsten. Ne? So, von daher ist es manchmal falsch, recht oder falsch zu sprechen für jemand anderen. Ne? So, weil Gott sieht das drumherum und deswegen ist es weise, erstmal vor Gott zu kommen und zu sagen, okay, ich leg dir das hin und lass dich machen, denn du siehst ins Herz. Ne? Wie lange sollen die Gottlosen, oh Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Sie halten viele und freche Reden, stolz überheben sie sich, alle Übeltäter. Dein Volk, oh Herr, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil. Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und ermorden Waisen. Und dann sagen sie, ja, der Herr, der sieht's nicht. Und der Gott Jakobs, der achtet nicht drauf. Jetzt der Grund, warum das Volk Israel ist. Nehmt doch Verstand an, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Ihr Toren, wann wollt ihr einsichtig werden? Damit kenne ich mich aus, ne? Mit Stolz und mit dem Überheben. Ne? Ich meine, wir alle hier, und das ist eine Sache, die feststeht, wir alle hier glauben, mehr oder weniger. Wir sind irgendwann als gottlose Menschen zu Gott gekommen in unserem Herzen, in unserem Denken und er hat uns dahin geführt und wir haben verstanden, dass da ein Christus ist, ein Retter. Dass ich Schuld habe und ein Sünder bin und dass es einen Freispruch geben kann für mich. Und wir alle haben das angenommen für uns. Und so kommen wir als kleine Embryos oder Küken so irgendwie Schritt für Schritt Gott immer näher und lernen ihn kennen und wachsen und gedeihen und werden älter im Glauben und im Geist und Gott führt uns da. Ich meine, denk mal an all die Menschen, die dich begleitet haben, seit du errettet worden bist. Ne, die richtigen Bibelstellen, die kamen, vielleicht die richtigen Bücher, die du gerade gelesen hast, vielleicht so die Worte, die du gerade gehört hast, die so eingebrannt sind, dass es dich geformt hat, einen Schritt weiter zu gehen in die Richtung. Ne? Wir können da nicht sagen, das war nicht Gott, ne, sondern Gott hat uns so geführt, damit wir zu einem Menschen Gottes werden, der das erfüllt, was Gottes Wille ist für diese Einzelperson. Ne? Und doch sehe ich oft diesen Kampf in mir, ne, das Geformte, was Gott aus mir gemacht hat, damit ich erfüllen kann, was ich tun soll, nicht auf andere zu projizieren. Ne? Das ist schwer, zurückzustehen und zu sagen, ja, dein Geist wirkt, wie er will. Ja. Du gibst Glauben nach Maß individuell jeden einzelnen von uns. Ja. Und das Ideal, das ich für mich habe, ist das Ideal, das Gott in mir wirkt. Ja. Aber wenn ich anfange, mich zu überheben und stolz zu werden und zu denken, ich weiß alles und ich weiß es besser, ich habe mehr Erkenntnis und Weisheit, ich könnte den Dienst besser tun. Ich wäre viel besser als mein Bruder oder meine Schwester. Dann ist es der Moment, wo wir gottlos werden. Weil wir nur noch auf das achten, was menschlich in uns ist. Und dann gibt es Verletzungen. Du kannst mit deiner Zunge fluchen oder segnen. Und ich habe leider in der Vergangenheit oft irgendwie ermahnt, mein Bruder oder Schwester indirekt oder direkt, aber es hat nicht der Bauung gedient, sondern eigentlich nur, ja, verletzt. Und das Gott, der halt richtet und der selber zu uns redet. Wir bedürfen keinen Lehrer mehr. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten, so dass wir Friedensstifter sind. Dass wir vor Gott kommen und uns sagen, okay, wie soll ich reagieren? Was soll ich tun? Dass wir manchmal schlucken und einfach wegstecken, wenn uns ein Bruder oder eine Schwester verletzt. Dass wir aber beten und Fürbitte tun. Und für die Menschen, die dich am meisten nerven, noch mehr Fürbitte tun. Ja. Von meinen Feinden habe ich erst dann Befreiung bekommen, innerlich, als ich angefangen habe, für sie zu beten. Ja. Weil im Gebet fängst du an, für den, der dich anfeindet oder dich verletzt oder dich ungerecht behandelt oder dich richtet oder sonst was, ne, was dich wütend macht, was dich traurig macht, was dich zum Weinen bringt oder deinen Glauben irgendwie ein Wanken bringt, weil du gar nicht mehr weißt, was du noch glauben sollst. Ne? Aber wenn du anfängst, die Person zu segnen im Geist, dann wirst du reden mit Gott und du wirst merken, ja, ich habe auch meine Fehler. Ne? Dann fängst du auf einmal an und denkst vielleicht an die Person, die du verletzt hast oder ungerecht gerichtet oder was auch immer. Und du fängst an, auf einmal ein Mitgefühl zu kriegen und barmherzig zu werden für die Torheit deines Nächsten, weil du selber merkst, wie torhaft du bist. Hey, wir wissen gar nichts. Und in den Dingen, in denen ich feststehe, da wackelt Gott immer wieder rum, bringt mich in Situationen, wo ich merke, ja, hier kann ich das so nicht anwenden. Lass Gott recht sprechen. Das ist wichtig. Denn die Weisheit, die brauchen von oben, nicht die, die wir hier haben für uns selbst. Gott hat gesagt, du hast Glauben, gut für dich, haben für dich selbst. Und ja, ich habe Gemeinden erlebt, wo einer den anderen richtet und sich selber höher stellt als den nächsten und die Weisheit sprudelt und die Erkenntnis, aber im Endeffekt sieht man nur Zerstörung und Entzweiung und Lieblosigkeit. Das ist nicht Gott. Das ist der Ort, wo der Psalmist sich hier befindet, der sein Volk anguckt und traurig wird. Und sagt so, Gott, schaff du da Ordnung. Nehmt doch Verstand an, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Ihr Toren, wann wollt ihr einsicht werden, einsichtig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt. Der Herr erkennt nämlich die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Wenn ich eins lerne hier als Hirte, und das ist jemand, der vorangehen muss, ob er will oder nicht, ob er fähig genug ist oder nicht, ne? Der Hirte muss den ersten Schritt tun. Ne? Wenn ich hier eins gelernt habe, in Görlitz, dass ich so Not habe, und zwar täglich, wenn ich unter Menschen bin, so einen Gott zu suchen. Und dann noch den Willen Gottes zu sprechen, zu tun. Dass es nötig ist für mich, heiliger zu werden, sauberer, vollkommener. Nicht für mich, weil ich bin schon gerettet, aber ich muss heiliger werden für die anderen. Und wir haben eine Verpflichtung, eine Verantwortung in der Liebe zu unserem Nächsten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, sauber zu werden. Wir sind ja Jünger, Schüler. Dass wir lernen, zu verstehen, was Gottes Wille ist. Dass wir lernen, mit unserem Schwert umzugehen. Dass wir bereit sind, diese Waffenrüstung anzuziehen, diese geistliche. Das ist nicht für uns gegeben. Auch die Gnadengaben sind für die Gemeinde gegeben, für unseren anderen. Und das ist wichtig, zu reifen und zu gucken, okay Gott, wo bin ich in dem Ganzen? Ich meine, ich sehe viele aufgeblasene Menschen, die für sich selber Kenntnis sammeln und sich immer weiser fühlen. Die sich Lehrer suchen und die einen Intellektuellen irgendwie kitzeln und doch so gottlos sind, weil sie überhaupt keine Meinung haben. Und wir müssen aufpassen, sondern diese Gottlosigkeit führt dazu, dass man liberaler wird in seinen Ansichten und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man keine Meinung mehr hat. Wo man einfach nicht mehr streitet, wo alles in Ordnung ist. Und das ist das Problem hier, das der Psalmist hat, weil er steht zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit. Und ich habe letztens gehört, ja, nicht immer ist alles Wahrheit, was Wahrheit ist. Aber das ist Quatsch. Das stimmt vielleicht manchmal, aber in der Masse gesehen ist die Wahrheit Wahrheit und bleibt Wahrheit. Und dazu muss man stehen. Und ich habe auch mal gehört, dass ich meine Predigten benutze, um Menschen oder Dinge anzusprechen. Und ja, das tue ich, na klar. Aber ich meine, das, was ich heute wiedergebe, ist das, was Gott durch die Gespräche mit euch oder mit anderen oder ich privat wo ich durchgegangen bin, drüber nachgedacht habe, und was mich bewegt hat. Ne? Und klar teile ich das dann hier. Und das ist wichtig, dass wir als Leib irgendwie zusammen werden. Ne? Dafür ist die Predigt sonntags da. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag teile ich meine eigene Predigt. Ne? Aber sonntags hier, das ist nicht Gottesdienst, das die Predigt an sich, wovon wir uns die ganze Woche nähern, sondern das ist einfach nur ein kleiner Teil, wo wir als Leib eine geistliche Sicht kriegen, wo es lang geht. Zusammen als Herde. Ne? Zum Beispiel hier heute der Text so und die Gedanken, die ich dazu hatte in Verbindung zu meiner Woche, das war eine Ermahnung für mich. Ne? Wo ich vor Gott schon kam und geheult habe. Und wenn es eine Sache für euch hier drinne gibt, so, und dann bin ich glücklich, weil dann hat sich's gelohnt, dass ich hier runtergekommen bin, um zu teilen. Wir sind nicht hier, um Menschen zu gefallen, und mein Dienst hier in der Gemeinde zum Beispiel und mit den Gottlosen im Café und was auch immer, mein Grund, warum ich das tue, ist nicht, damit Menschen sich wohlfühlen. Gemeinde ist nicht da, um sich wohlzufühlen. Ne? Oder um Menschen zu halten und ihnen anzupassen, so dass sie sich wohlfühlen. Nee, Christus ist ein Anstoß, auch für mich. Und Christus war schon oft ein Anstoß für mich, so, der mich absolut aus den Fugen holt, so, und ich sitze da wie zermatscht und denke, was soll ich jetzt noch wissen oder glauben? Ne? Und dafür bin ich Gott dankbar, denn das ist die Züchtigung, die ich brauche, so, um gesund zu werden. Ich meine, die Gnade liebe ich. Ohne die Gnade Gottes wäre ich schon lang verloren und weg. Die Gnade ist das, wo ich mir meine Sicherheit ist, wenn die Stürme kommen. Das ist meine feste Burg, Gottes Gnade, weil ich weiß, dieser Gnadenthron ist da und ich darf kommen jederzeit und wissen, ich bin akzeptiert und gewollt. Da bin ich sicher in Christus. Aber die Gnade allein genügt nicht, ne? Denn da ist auch Salz und das brennt in der Wunde. Ne? Und doch desinfiziert's und heilt's. Ne? Christus tut weh. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und es ist nicht falsch, ein Anstoß zu sein für andere, wenn man zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit spricht. Ne? So ein Gottlos ist es, wenn man versucht, niemanden zu verletzen irgendwie und schweigt. Ne? Was nützt es meinem Nächsten, wenn ich die Wahrheit habe und vielleicht ein Gegengewicht bringen kann und ich schweige? Das bringt nichts. Doch wenn ich die Wahrheit spreche, so wie der Psalmist hier, und damit eher anfeinde und verletze, ne, weil der Gottlose es nicht ertragen kann, dann ist es auch vielleicht auch der Weg der Heilung, der er braucht. Aber es ist nicht mein Problem. Vers 12, wohl dem Mann, den du Herr züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks. Und ich danke Gott dafür, dass er ein Gott ist, so wie ich ihn erwartet habe, so wie ich ihn wollte. Ein Gott, der für sich redet. Ein Gott, der sich einmischt. Ob ich das nur hören will oder nicht, er ist da. Ich kann ihn nicht stoppen. Ne? Und habe ich mal einen gottlosen Weg oder einen fleischlichen Weg oder ich gebe mich meinen schlechten Gewohnheiten bewusst hin, weil ich sage, ich habe jetzt Nase voll, warum soll ich jetzt noch kämpfen? Ich habe keinen Bock, ich habe keinen Glauben, ich habe keinen Frieden, ich habe keine Ruhe, lass mich in Ruhe, ich mache jetzt meins. Ne? Wir alle haben mal so eine Trotzphasen vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich habe sie. Aber dann sitze ich da drinnen und Gott lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ne? Das ist Zucht. Und ich bin dankbar, dass Gott nicht so züchtigt, wie manche Väter oder Mütter ihre Kinder züchtigen. Oder manche Chefs ihre Angestellten. Oder manche Könige und Herren ihr Volk. Ja, denn wenn Gott züchtigt, dann bin ich berührt und mein Gewissen ist angeprangert, aber ich fühle mich trotzdem so gehalten und getragen. Er hat eine Fähigkeit, mir Dinge aufzuzeigen und zu erklären, dass ich zu dem Punkt kommen muss, einfach, wo ich sage, ja, ich verstehe. Ich will das jetzt anders machen. Weißt du, eine Züchtigung ist was Herrliches und was Gutes. Im Gottesmaßstab. Ja. Eine Zucht, da investierst du alles rein, damit es mehr wird, weil das gut ist. Wenn ich mehr Schafe oder mehr Kühe haben will, so, dann werde ich die ja nicht verdröschen oder sonst irgendwas. Ja. Nee, ich hege mich und ich investiere mich in mein ganzes Leben da rein und bringe all meine Weisheit und Ordnung dort am Laufen, so dass es den Schafen oder den, was auch immer gut geht. Ne? Genauso investiere ich mich mit allem, meine Familie, ne? Meine Kinder. So und probiere alles Gute, was ich habe und alle gute Erkenntnisse, die ich da habe, so und alles, was für mich Ordnung ist und richtig, so reinzubringen, damit sie aufwachsen zu was Gutem. Und so züchtigt Gott. So erzieht Gott. Ja. Und ich liebe es, dass er sich einmischt. So, ne, weil er unsere Augen immer wieder nach oben richtet zu sich und sagt so, hey, ich bin da, alles gut. Und das, was er aus uns macht, wenn wir das wollen, ist was Wundervolles. Wir werden vollkommener, auch hier auf Erden. Heiler und glückseliger. So ein, wenn wir uns freuen, wenn er sich einmischt. Wenn wir ihn suchen, wenn wir unsicher sind. Ja. Und auch der Psalmist ist weise und er hat erkannt, so, naja, Gott schützt mich nicht vor Tagen des Unglücks. Und das wissen wir alle, die kommen. Immer wieder, egal wie gerecht wir auch sind und wie ordentlich wir mit Gott wandeln, wie viel Freude wir im Glauben vielleicht haben und wie sehr wir ringen nach anderen, Unglück kommt immer. Das gehört dazu. Wir sind davon nicht befreit. So ein, ne? So ein, aber das Schöne ist, dass er mir Ruhe gibt in diesen Tagen. Das ist ein Vorrecht, das wir Christen haben. Und wenn du keine Ruhe findest im Unglück, keine längere Ruhe, dann kannst du sicher sein, dass es an irgendwas Gottlosen liegt. Ja. In dir und nicht in jemand anderen. Um ihnen Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Denn der Herr, der wird sein Volk nicht verstoßen. Und sein Erbteil wird er nicht verlassen. Denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück. Und das will ich. Wisst ihr, ich gucke in die Welt momentan so und ja, Gott hat meine Augen geöffnet, deswegen bin ich da gerade so extrem in dem Bereich so, aber dafür bin ich dankbar. Mein Herz beschwert und meine Augen neu geöffnet für die Gerechtigkeit Gottes. Und mein Inneres sehnt sich gerade danach, so einen Gott zu hören. In einer gottesfürchtigen Versammlung zu sein, wo man Gott einfach erkennt und sieht. So, und ich bin so dankbar für den Bruder und die Schwester, die uns vor kurzem besucht haben. Weil wir haben zwar menschlich geredet und hatten auch zwischenmenschlich Zeit, aber dieses Geistliche war mit dabei, das einfach nicht vom Buchstaben ist, sondern vom Geist. Weißt du, und ihr kennt das ja, oder? Eine Zeit, wo du mit einem Geschwister zusammen bist und du kommst satt raus, weil Gott einfach laut war und da war. Ja. Wer keine Meinung hat, so ein, und Gott verschweigt und nicht laut macht, so ein, der wird auch nicht satt machen. Ist ganz klar. Und wenn wir hier einen Grillabend haben oder so, wo Gottlose eingeladen sind, sind manche zufrieden, wenn das Essen geschmeckt hat und man zwischenmenschlich Spaß hatte. Ja. So, aber ich bin dann unzufrieden, wenn die Menschen nicht verändert rausgehen, wenigstens mit dem einen Gedanken, ja, vielleicht gibt es Gott wirklich. Keine Ahnung. Oder für die Erretteten, wenn sie rausgehen nach dem Gottesdienst und sagen so, ja, darüber muss ich nachdenken. So, ja, was nützt es, wenn der Mensch zusammenkommt und sich freut an der Gottlosigkeit? Ja, es ist. Was haben Licht und Finsternis miteinander zusammen? Sagt Paulus. Oder was hat der Gottlose mit den Gottesfürchtigen zu tun? Nicht. Ziehen die an dem gleichen Joch? Nein. Ja. Und so muss ich auch drüber nachdenken, ne? Denn auch ich bin gottlos manchmal. Und verstehe es nicht falsch. Wir alle sind gottlos manchmal. In unserem Denken oder in unserem Tun oder in dem, wie wir leben. Ne? Und da kommt aber der Geist rein und führt uns wieder zu Gott, sodass wir wieder gottesfürchtig denken und tun und machen. Ne? So, und ich habe gottlose Momente und das ist so. Ne? Da lebe ich den Stefan und ja, Gott versteht das. Ne? So, aber hab nicht die Welt lieb, haben wir jetzt am Mittwoch erst gelesen. Ne? Diesen Hochmut und diese Selbstbefriedigung in allem. Was nur einem selber dient. Ne? Und Wo ich jetzt sagen muss, ja, so, ne, wo ich halt sagen muss, so, okay, ich habe eine Geschichte gehört vor kurzem. Ich muss nehmen das, so ein, ne, so ein Mann Gottes, der eine wichtige Position hat in dem Land, geistlich, so ein, ne, und wurde eingeladen zu einer Tagung, wo auch der Dalai Lama war und was auch immer, ne, so ein, und er ist dorthin gegangen zu dieser Versammlung, so ein, ne, aber hat aus Trotz, um ein Statement zu geben, den Dalai Lama nicht die Hand gegeben, so wie alle anderen. Ne? Wo ich drüber nachdenken musste weiter, ne? Und er war da sehr stolz drauf. So vor der Gemeinde und was auch immer. Ne? Und ich musste drüber halt nachdenken, es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und ich dachte, das ist ein Tor. Das war gottlos eigentlich. So, weil es keinen Sinn macht. Ne? Wenn der Gottesfürchtige zu den Spöttern kommt, ne? Psalm 1, wer im Kreis der Spötter sitzt. Ne? Aber sagt die ganze Zeit, mit euch habe ich auch nichts zu tun. Mit dir habe ich nichts zu tun. Ne? So ein, was für einen Sinn macht das, weil was denkt denn der Gottlose dabei oder der Spötter, ne? Der Gott spottet. So ein, weil der wird sich denken, ja, was machst du denn hier bei uns in der Runde? So ein, aber, und das ist halt der Punkt, so, wo man Stellung beziehen muss. Wir haben eine Meinung und wir kennen die Wahrheit. Und ja, wir haben vielleicht nicht alle theologischen Erkenntnisse und wir haben vielleicht auch nicht alle Weisheit und Erkenntnis für jede Person, sondern aber wir haben Wahrheit. Und zu der müssen wir Stellung beziehen. Und zu der müssen wir und dürfen wir Stellung beziehen. Und dürfen reinsprechen in das Leben der anderen. Wir sind auch berufen zum Ermahnen. Und nicht nur zur Erbauung und zum Streicheln und Trösten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es nur noch darum geht, so ein Streichelzoo zu sein. Ne, wo die Gottlosen reinkommen, wie wir am Sonntag, wir waren im Zoo, ne, im Tierpark hier, ne, und die dürfen uns streicheln und sagen auch so süß und so ein nettes Schaf und so lieb und immer glücklich und zufrieden oder was auch immer. Ne? Aber wir sind kein Streichelzoo. Ne? Sondern wir sind die einzigsten in der ganzen Welt, die Licht sind, sagt Gott in seinem Wort. Wir sind das Licht der Welt. Wie funkelnde Sterne in der Nacht, jeder einzelne von uns. Ne? Und ich will nicht verhätschelt und vertätschelt werden und allen gefallen, so, ne? Und dann irgendwann aufwachen und sagen, so, naja, war ein Fehl. Wer Christus verleugnet, den wird auch er verleugnen. Ich bin dankbar für all diese mutigen Männer und Frauen Gottes in meinem Leben, die Stellung bezogen haben und mich korrigiert haben. Meine Frau zum Beispiel ist sehr weise und hat viel Erkenntnis, auch wenn sie sehr im Stillen funktioniert. Aber sie war mir immer Trost in der Bauung, hätte ich auch gesagt, wenn du nicht da wärst. Und wenn ihr Frauen hier mal ein Problem habt oder Fragen, geht zu ihr. Ich kenne keinen Menschen, das kann ich so auch nicht sagen, aber ich kenne jetzt in meinem Umfeld keinen Menschen, der mehr Weisheit und Erkenntnis hat als sie. Und egal wie kompliziert es war, wenn ich zu ihr komme, total zerstört, weil irgendjemand richtet oder stolz ist und hochmütig und Dummes sagt, bekomme ich von ihr wirklich Weisheit ins Leben gesprochen, die mich wieder festmacht. Mir einen Blick gibt, ja, das lohnt sich zu kämpfen und das ist richtig. Ne? Ich glaube, die viele Männer und Frauen Gottes, die sehr viel Weisheit haben und Erkenntnis, funktionieren oft im Hintergrund, still und leise. Ne? Unterschätzt das nicht. Die Torheit ist meistens am lautesten. Hier sitze. Ne? Und da war ein Punkt, wo sie mich ermahnt hat. Ne? Wo sie gesagt hat, so, naja, weißt du, sonntags, das geht mir schon manchmal ein bisschen auf den Keks, dass du so viel betest. Weil du grast alle Gebetsanliegen ab und manchmal betest du da 10, 15 Minuten, gefühlt eine Stunde so, ne, und dann, was sollen wir da noch beten? Ne, was mir nie aufgefallen ist, weil ich bin da so im Eifer. Ne, heute Sonntagabend werde ich es probieren, mehr darauf zu achten. Ne. dass vielleicht die anderen auch segnen wollen, nicht nur ich. So ein, ne, weißt du, der Weise lässt sich unterweisen. Der Tor meint, alles zu glauben und keine Hilfe zu brauchen, sondern stellt sich hin als Lehrer, obwohl er Milch bräuchte wieder. Zum Und es gibt ein Gericht. Kein Essen, sondern ein Gericht, wo Recht gesprochen wird. Aber es gibt ein Endgericht, aber es gibt doch hier in unserer Zeit als Mensch hier auf Erden, wo wir Diener Gottes sind, so ein richtet Gott oft und viel durch uns, aber auch zu uns hin. Ja, aber es dient, wie es hier steht, denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück. Ja, es dient dazu, wieder alles richtig zu stellen, ja, so und ordentlich zu machen. Und alle von Herzen Aufrichtigen, die werden ihm folgen. Wer steht mir bei gegen die Bösen und wer tritt für mich ein gegen die Übeltäter? Paulus hat mal gesagt, alle haben mich verlassen. Da ist nicht einer noch. Alle haben die haben sich diesem Weltlauf zugewandt. Ne, diese Weltzeit lieb gewonnen. Ne, und doch so eine Momente gibt es, ne, wo man da steht, und es ist ja vielleicht nicht so, auch für den Psalmisten nicht, weil hier gibt es bestimmt viele Männer und Frauen Gottes in der Gemeinschaft zu dienen, aber er sieht es halt gerade nicht. Ne? Und jetzt gerade steht er halt vor Gott, alleine mit seiner Sicht, die auch nicht vollkommen ist, aber er steht halt wenigstens vor Gott, ne, und sagt halt, ja, hier ist kein Mensch in meiner Umgebung, der eintritt und Fürsprecher ist für das, was ich sag, ne, für die Gerechtigkeit. So, aber Gott tut's. Ne, im Endeffekt sind wir nie alleine. Vers 17. Wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen, wenig fehlte und meine Seele hätte in der Todesstille gewohnt. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Und ob du im Alten Testament guckst oder im Neuen, die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott gelegt haben, ohne diese ganze christliche oder göttliche Weisheit und Erkenntnis und Bibelstunden und Bücher und was auch immer, sondern die einfach in Torheit, in Einfachheit, nur im Gebet Gott kennengelernt haben, so wie König David, so ein, ne, du kommst immer wieder zu dem Punkt, so, wo du siehst, hey, die leben wie wir heute in Christus. Die haben genau die gleiche Beziehung wie wir heute mit Christus. Vor Christus. Ne? Weil Gott, sein Herz hat sich nicht verändert durch Christus, sondern es hat nur sein Herz bestätigt und seinen Blick für uns. Ne? Und das ist schön, weil ich kann zu meinem Gott kommen und ich kann sagen, ja, ich wanke gerade. Ich kann nicht gerade sagen, ich stehe fest in dem Bereich, sondern ich merke, irgendwas stimmt nicht. Ne? Oder ich merke, wie sehr es mich danach sehnt, das Falsche zu tun oder den einfacheren Weg zu gehen oder zu schweigen und mich zu schämen, obwohl ich eine Überzeugung habe, so, was richtig ist. Ne? So, aber trotzdem ist da Gottes Gnade und ich kann es nicht verstehen und ihr auch nicht, weil sie ist einfach da und er stützt. Er stützt unsere Hände sogar im Gebet, so wie Mose seine Hände gestützt worden, so, ne, weil sie nicht fallen durften. So ein, also wenn du schaffst, ins Gebet zu kommen vor deinem Gott, selbst in deiner schlimmsten Phase, so ein, ne, und dann empfängst dort Gnade und Kraft und Vertrauen und wieder was dir Hoffnung gibt und Mut macht oder Freude oder Sicherheit, sag Gott Dank in dem Moment, denn es kommt von ihm. Ne. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen, da erquickten deine Tröstung meine Seele. Auch das kann ich bestätigen. Ich meine, ich bin ein Mann, der sich auskennt mit Sorgen. Und ich weiß nicht, warum Gott mein privates Leben so sehr segnet, weil ich bin echt ein Loser, aber trotzdem ist da Gnade. So, der lässt einfach so wenig Unglück zu, ne, wo ich sagen kann, pff, läuft. Ne? Aber im Endeffekt denke ich, tut er das nur, damit ich Sorgen der anderen und das Leid der anderen tragen kann. Ne, um die ich mich mühe. So, ne. Hey, und wenn es bei dir läuft, sei dankbar. So, aber bild dir nicht ein, es ist deswegen, weil du so ein toller Mensch bist. Ne, den Hochmütigen, den bringt er zu Fall, weil er ihn liebt. Ne. soll der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben, der Unheil schafft durch Gesetz. Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr, der ist meine sichere Burg geworden, mein Gott der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Und er lässt ihr Unrecht auf sie selber zurückfallen, und er wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen. Denn der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Und für mich ist das wichtig, denn weil hier geht es im Umgang mit meinen Geschwistern. Und du darfst die ja nicht irgendwie verurteilen als, ja, das sind Gefallene, so, die total böse sind und total gottlos, sondern manchmal, wir müssen es auch auf uns beziehen, manchmal ist es einfach so, dass man verletzt wird aus der Torheit des anderen her. Ja. Egal wie klug er sich oder sie sich dabei fühlt. Aber die Sache für uns ist, in den Momenten kann ich zu meinem Gott kommen, in meiner Kammer, kann ihn das alles darbringen und auskotzen, ne, und kann vertrauen, so dass er im Endeffekt dann recht spricht. Ja, entweder, dass er mich ermahnt oder korrigiert und mir zeigt, so, hey, da warst du nicht einsichtig, so, oder andersrum. Im Endeffekt, so, brauche ich nicht kämpfen gegen meine Geschwister, so, oder gegen denen, die mir wehtun, so, was denn, ich darf sicher sein und ruhig in meinem Gott und wissen, dass er alles ans Licht bringt, was nötig ist. Das Schwerste, was ich kenne, seit ich mit Christus bin, ist einmal die Ehe und die Gemeinde. Es unterscheidet sich auch nicht sehr viel. Gott nimmt mit Grund dieses Bild auch für die Gemeinde. Eine Beziehung zwischen zwei Menschen ist gegründet auf Torheit. Weil wir sind alle doof. Ja. Und auf Stolz, weil wir denken alle, wir haben es. Ja, und der andere muss sich anpassen. Das wäre viel weiser. Ja. Und auf Hochmut. So, wir denken manchmal oft, dass wir Dinge können, die wir überhaupt nicht können. Und ich kenne einige Momente in meinem Leben, wo ich so ein Wolkengucker bin, wie es in Sprüchen steht. Ja. Der auf Wolken guckt, so auf Sachen, die so groß sind und so weit weg sind, aber überhaupt nichts Kleines tun kann. Ja. Der sich einbildet, mehr zu sein, als er ist. So, und diese Menschen empfangen gar nichts, weil sie faul sind. Ja. Es ist viel weiser, das Kleine zu nehmen und zu sagen, gut, in dem bin ich treu, mal gucken, ob es größer wird. So, ja. Und sich zu lieben in der Gemeinschaft ist echt sauschwer. Gerade im Geistlichen finde ich es manchmal komplizierter als in der Ehe, weil in der Ehe funktioniert man irgendwie, man wächst zu einem Leib. Das soll die Gemeinde auch. Ja, aber hier sitzen so viele unterschiedliche Menschen. Wir können geistlich gesehen nie eine Einheit sein. Wisst ihr, was ich meine? Mit den Überzeugungen, Ansichten. Das wird nicht funktionieren. Es funktioniert auch nicht in der Ehe. Ja, ich musste lernen, meine Frau so zu nehmen als Mensch, wie sie ist. Und sie musste es andersrum. Dann hat es funktioniert. Und irgendwie wächst man dann doch zusammen. Ne? Tag ein, Tag aus, Jahr für Jahr. So, ne? Also lasst uns lernen, uns zu lieben. So, und lasst uns lernen, hier zusammenzukommen und uns nicht nur zu freuen an Essen und an einer guten Gemeinschaft zwischen Menschen. Ne? Denn Paulus hat gesagt, wenn ihr zusammenkommt, dann singt in Psalmen, in Lobpreisliedern, in geistlichen Liedern. Und weil wir sind alle hungrig, deswegen sitzen wir hier. Und manche sind müde und haben zu kämpfen, wach zu bleiben. So, ne? Andere sind gerade im Fleisch und haben überhaupt keinen Bock, Gott überhaupt in ihrem Leben hören zu wollen. Bei anderen läuft es gerade richtig gut und die preisen Gott und freuen sich. Ne? Ist immer unterschiedlich so. Aber wenn wir zusammenkommen, und ich weiß, ich erwähne das die letzten Wochen so oft, aber weil es brennt. Ja. Weil ich die Not sehe für uns alle, dass wir uns satt machen. Und zwar nicht nur an Nudeln mit Tomatensauce, sondern und dem, was unsere Seele wirklich braucht, um Frieden und Ruhe zu kriegen. Und dazu muss auch jeder Einzelne sich ausstrecken, das ist Not. Das ist die brüderliche Liebe. Und wir gehen gerade durch 1. Johannes am Mittwoch und da sagt Johannes, wer seinen Bruder hasst, hat den Vater nicht. Und Hass ist nicht Aggression unbedingt, sondern auch, dass du meidest oder verhinderst. Dann lasst uns lieben und darauf bedacht sein, so dass ja, im Endeffekt Gott laut ist und sichtbar in jedem von uns. Vater, ich danke dir für deine Gnade, aber ich danke dir auch für dein Salz. Herr, wir alle, wir fehlen und wir alle sind nicht fähig, dein Wort ohne Fehler zu lernen. Ja, dann müsste man deine Gedanken haben und dein Verständnis. Aber du bist mir zu groß. So, du bist ein Gott, den ich nicht fassen kann. Ja, ich weiß nicht, wie manche, so wie Salomo oder so 1000 Frauen haben konnten oder 6, so wie König David, Herr. Ich habe schon zu tun mit einer, ihren gerechten Ehemann zu sein und überhaupt sie zu verstehen. So, du hast so viele Kinder, so viele, ja, Gedanken, so viele Nöte und Sorgen, die du dir täglich anhörst. Ja, du kennst die Gründe und siehst unsere Herzen. Ich danke, dass wir sicher sind in dir. Ja, bitte mach uns zu einer geistlichen Einheit, sodass wir hier als Gemeinde auch Heil bringen zu all den Menschen, die du herschickst, Woche für Woche, so viele. Ja, dass wir gesund machen. Dass wir, ja, auch wenn wir vielleicht manchmal verletzen, dass es trotzdem Heilung bringt. Herr, wir wollen Licht sein und ja, ich bitte dich, dass du nicht aufhörst, uns zu leiten und zu führen. Ja, denn ich bin satt in dir. Aber ich möchte für andere kochen. Ich möchte andere damit bedienen, das Wasser reichen und das Brot, das satt macht. Ja, ich möchte Menschen begleiten auf ihrem Weg, so ein, ja, dass sie deinen Pfad finden und hören und dass sie auf deinem Pfad wandeln. So ein Vater, und die, die da wandeln, mit denen ich zusammengehen darf, für meine Brüder und Schwester hier heute, ja, möchte ich eine Freude sein. Ja, und eine Erbauung. So. Und Ermutigung. Ich danke dir, dass wir das alles in dir finden, aber bitte öffne uns auch die Augen dafür, dass wir das selber sein sollen für andere. Ja, dass wir die Not erkennen und uns ausstrecken, eifrig, diese Not entgegenzukommen mit Freude. Ja, denn da ist ein Reichtum, der so unermesslich ist. Im Geben. Ich danke dir. Amen.